Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 90. Heute mal wieder mit Livestream und mit vollem Haus. Mein Name ist René, außerdem mit dabei die Alex.
Servus.
Und der Brandmeister Marvin.
Hallo, irgendeiner haut von euch ganz schön das Mikrofon.
Das bin dann wahrscheinlich wieder mal ich. Ich habe seit Wochen mal wieder mein altes Setup ausgekramt und wahrscheinlich hier das Mikro sehr blöd stehen gehabt. Ich versuche weniger zu atmen. Vielleicht ist es aber auch die Alex, die nur irgendwie mit ihrem iPhone da zugange ist. Ja, im Zweifelsfall schrieben wir es aber auf den Schiri und auf das nicht gegebene Tor, oder?
Naja, also es war Stuttgart gegen die Eintracht. Also für mich, ich finde immer, das ist eine schwierige Partie. Also ich fand, wir sahen selten wirklich gut aus. Ich wurde aber im Vorfeld ja eines anderen belehrt, dass sehr viele Leute sehr gute Erinnerungen an Stuttgart haben. Leider hatte ich recht.
Ja, ich habe ja nur die zweite Halbzeit gesehen und bin danach dann mit so Aussagen rausgegangen, wie von wegen zu Unrecht verloren, und habe dann natürlich gleich von einer gewissen Dame, die in dieser Runde anwesend ist, jeder kann jetzt raten, wer, gleich harsche Kritik geerntet, von wegen, ob ich das denn ernst meinen würde. Und also die erste Halbzeit muss dann doch um einiges schlechter gewesen sein, oder?
Ja, also in der ersten Halbzeit kamen wir realistisch gesehen kaum vors Tor. Man hat ganz klar gemerkt, dass Schwegler halt fehlt, mit einer Muskelverhärtung oder was war das jetzt, ich weiß nicht ganz genau, dass der auch kurzfristig jetzt ausgefallen ist, so dass die Mannschaft eigentlich überhaupt keine Alternativen auch im Kopf parat hatte. Für ihn kam Lanich rein, der war bemüht und der hat es auch wirklich probiert, aber die Abstimmung mit ihm und Rode hat halt bei weitem nicht so gut funktioniert, wie es mit Schwegler war, und so war der gesamte Aufbau sehr anfällig.
Okay. Das stimmt, also das war einer der Knackpunkte, aber das war nicht das einzige Problem. Also es kamen auch viele andere überhaupt nicht ins Spiel. Inui zum Beispiel, der hat eine grottige erste Halbzeit gespielt. Ja. Und so ging's halt vielen. Also es sind wirklich viele einfach unter ihren Leistungen geblieben. In den ersten 10, 15 Minuten war das ein Fehlpass-Szenario Deluxe. Das hat sich nachher ein bisschen gebessert. Aber wir haben uns ungemein schwer getan, ins Spiel zu kommen. Und die erste Halbzeit, die geht ganz klar an Stuttgart. Die zweite ist deutlich besser geworden. Da hat mir unser Spiel auch gefallen. Da hast du auch gemerkt, dass der Biss ein bisschen zurückgekommen ist. Was ich da allerdings überhaupt nicht verstanden habe, waren die Wechsel, die Fee vollzogen hat. Also ich kann es verstehen, dass er einen Matmur gerne gebracht hat. Hm. Ich weiß aber nicht, ob ich das in der Stelle gemacht hat, weil man hat eigentlich ganz klar gesehen, klar, Inui war völlig überfordert in dem Spiel, aber gebrannt hat's im Spielaufbau im Mittelfeld, und das wäre mein erster Wechsel gewesen, und dann kann ich hinterher immer noch gucken, offensiv zu wechseln. Was mir dann wiederum, womit er mich überrascht hat, was mir sehr gut gefallen hat, war Jung auf die 6 zu ziehen, der hat sich richtig gut angestellt, und dann einen Celozzi auf die Außenbahn zu schicken, der auf der rechten Verteidigerposition ein absolut gleichwertiger Ersatz zum Jung ist.
Also ich muss sagen, ich fand beide Wechsel eigentlich relativ sinnvoll. Man hat auch gemerkt, also wie du schon gesagt hast, der Inui war überhaupt nicht im Spiel, der hat ja auch einen leichten Abwärtstrend oder leicht, könnten wir auch größer definieren. Und das hat sich auch jetzt wieder fortgesetzt, kam in der ersten Halbzeit gar nicht zum Spiel. Matmur dagegen war für mich eine ganz gute Einwechslung. Hast du auch gemerkt, er war wesentlich gefährlicher, wesentlich präsenter im Spiel, auch bei den ganzen brisanten Situationen, die wir nachher noch thematisieren werden, war er dran beteiligt. Auch Celozzi, fand ich, war auch kein schlechter Wechsel. Der hat natürlich gebrannt, weil der ja auch mal bei Stuttgart gespielt hat. Der Abgang war ein bisschen schlecht, der da vollzogen wurde. Insofern, also muss schon sagen, für mich war das ganz sinnvoll. Und aber leider hat es nicht so ganz so viel gebracht. Wobei, muss schon sagen, ich habe mich am Anfang des Spiels, habe ich mich eigentlich an Gladbach erinnert gefühlt, weil wir wieder früh ein Gegentor bekommen haben. Wir haben in der 6. Minute ein Gegentor bekommen. Da habe ich mir doch schon gedacht, was soll denn diese Kacke wieder? Ich meine, du hast gemerkt, dass der VfB gut gestartet ist, viel Drang nach vorne hatte, einen Holzhauser im Mittelfeld hatte, der in der ersten Halbzeit sehr offensiv war, sehr gut gespielt hat. Auch der ganze das ganze Sturmfeuerwerk, was die haben, mit Hanik, Traoré, der zwar im Abschluss nicht so gut ist, aber sehr schnell ist. Und auch Ibisevic, die waren immer gefährlich. Aber zum Glück stand es ja dann nur 1-0 und wir sind ja auch ein bisschen besser in der zweiten Halbzeit, auf jeden Fall besser ins Spiel gekommen. Und wir haben es ja wenigstens versucht. Also ich meine, das war zwar spielerisch nicht so wirklich toll, aber vom Kampf her hat die Einstellung schon gestimmt, fand ich, bei der Eintracht, oder?
Ja, in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall. In der ersten Halbzeit hast du gemerkt, dass wir überhaupt keine Einstellung zum Spiel hatten. Also das Spiel war halt ähnlich wie bei Gladbach. Wir kamen nicht in unser Spiel rein und in dem Moment steht die Mannschaft einfach vor einem großen Fragezeichen. Und wenn dann auch noch, ich sag mal, der Leader fehlt, wie ein Schwegler, das kann man nicht als allgemein Ausrede jetzt für alles nehmen. Aber ich glaube, das hat es dann nochmal schwieriger gemacht. Ich glaube nicht, dass das Spiel deutlich besser gelaufen wäre, wenn er dabei gewesen wäre. Aber das ist einfach ein zusätzlicher Knackpunkt, der mit dazugekommen ist. Aber ich hatte halt einfach das Gefühl, dass in den ganzen Spieleraugen einfach nur Fragezeichen standen mit, hey, was soll man jetzt machen? Das Tiki-Taka-Ding funktioniert nicht und dann kommt halt erstmal nichts. Ja, und ich habe es gerade eben schon mal erzählt, also es ist gerade vor ein paar Minuten, habe ich es gelesen bei HR Online, glaube ich, die haben einen Artikel oder ein Interview mit Fee rausgebracht, wo er sich darüber beschwert hat, über das überharte Spiel der Stuttgarter und dass da zu wenig gepfiffen worden wäre. Und das ist natürlich dann auch ein Spiel. Ich meine, guck dir doch die Jungs mal an. Da muss Nui. Sandy da kommt ein leichter Windböe oben vom Feldberg runter, da fällt der um. An dem ist da nichts dran. Der Aigner ist genauso ein Hänfling. Also sie sind halt mäßig groß, sind nicht kräftig, und können schnell über die Außen spielen. Aber wenn in einem Spiel ein bisschen Härte kommt, wie jetzt gegen Stuttgart, da haben wir halt keinen. Ich meine, der Alex Meyer ist jetzt auch nicht der geborene Zweikämpfer.
Ja, aber mir hat aber in dem Spiel so ein bisschen die Dreckigkeit insofern gefehlt bei den Eintracht-Spielern. Das habe ich ja in der Zweitligasaison schon mal ein bisschen kritisiert, wenn du merkst, dass aus dem Spiel heraus nicht so wirklich viel geht. Und es war so, dass du mit spielerischen Aktionen gegen die Stuttgarter, die sehr auch Pressing gespielt haben, die sehr nah an unseren Männern standen, da kriegst du einen guten Spielzug kaum hin. Und deswegen ist ja gleichzeitig, hast du ja gemerkt, dass dieses 1-1 aus einer Situation gefallen ist, die im Endeffekt eine Einzelaktion war. Meyer, der wunderbar zum 1-1 eingeschlänzt hat. Und da habe ich schon gedacht, okay, jetzt sind wir ganz gut drin. Aber das Problem ist, das Tor ist auch zu früh gefallen. Ne? Wir hätten eigentlich 90 Minuten oder 85 Minuten wirklich bis auf so ein knappes 1-0 halten können. Hätten wir dann das Ding gemacht, wäre es drin gewesen. Aber so hat Stuttgart für mich auch ganz klar, hast du gemerkt, die waren da noch mal mehr drin. Also die nach dem 1-1 haben sie gesagt, okay, jetzt legen wir noch eine Schippe drauf und dann geht es. Aber von der Eintracht, da fehlt's mir, das ist zwar jetzt, will zwar keiner hören, aber ganz ehrlich, da wird auch mal nichts geschunden. Ja, das hört sich jetzt blöd an, aber du musst auch mal Situationen provozieren. Auch in Matt Moore muss vielleicht mal, wenn er im Strafraum ist, wobei wir überhaupt auch kaum in den Strafraum kommen, vielleicht mal was provozieren, wenn du einen Punkt mitnehmen willst, weil die anderen machen das auch. Das haben auch Mannschaften gegen uns schon gemacht. Und das hat mir vielleicht gefehlt, ja. Es war ein hart umkämpftes Spiel, aber man muss halt auch sagen, unverdient war halt die Niederlage auch nicht, ne?
Nee, das geht schon so in Ordnung. Also ich sag mal, auch diese ganze Schiedsrichtermeckerei, die jetzt aufkam, die ging mir direkt nach dem Spiel schon auf den Sack. Das sind halt so Mainz 05 und Tuchel-Methoden. Der Kloppo kann sowas auch ganz gut und sowas möchte ich einfach bei uns nicht sehen. Es waren auf beiden Seiten Entscheidungen dabei, wo du sagen kannst, naja, hätte ich jetzt anders gesehen. Da waren Abseitsentscheidungen dabei, hüben wie drüben, auf der linken als auch auf der rechten Seite. Also so beide äußeren Linienrichter, die hatten einen schlechten Tag. Da waren auch Entscheidungen vom Gagelmann dabei, wo ich mir gedacht habe, hey, was ist denn jetzt das für eine Entscheidung? Aber da konntest du nicht sagen, der hat für Stuttgart gepfiffen.
Nee, das ist es genau. Alex, du hattest doch gleich das dann auch getwittert, dass es auch Situationen gab, die für Stuttgart ungünstig waren. Ne? Also ich glaube, wurde auch einmal abseits gepfiffen, obwohl es kein Abseits war.
Da gab es eine Situation, wo der Harnik zu einer Torchance gekommen war. Ich glaube, der hat auch noch eingeschossen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da hat er sogar noch die gelbe Karte für gesehen, weil er den Spielzug vollendet hat. Also da war auch zweimal der Ball in unserem Tor drin, wo dann auf Abseits gepfiffen wurde. Und eine Situation war definitiv kein Abseits. Genauso wenig war das Tor, was wir noch erzielt haben, Abseits. Aber ich sag mal, ich habe es jetzt gar nicht geguckt, aber es gibt ja hier die Webseite www.wahretabelle.de oder so. Da werden ja immer so Sachen analysiert. und dann die Spiele wieder versucht, mit den Schiedsrichterentscheidungen glatt zu ziehen. Und ich könnte fast darauf wetten, dass das Spiel trotzdem so ausgegangen ist, auch in deren Augen, wie es jetzt ausgegangen ist. Also die Entscheidungen waren da. Dieses Elfmeter-Ding, das Handspiel, das ist halt auch eine müßige Entscheidung. Also für mich war es kein absichtliches Handspiel. Du kannst sagen, es ist eine unnatürliche Handbewegung, weil die Arme so komisch vor der Brust zu halten. Also hätte er ihn gegeben, wäre es ein harter Elfmeter gewesen. Er hat ihn nicht gegeben, da kann man mit leben.
Ja.
Also das ist halt so ein Ding, ja, also den musst du nicht geben.
Also ich habe jetzt mal nachgeschaut auf deinen Hinweis, wahre Tabelle, da haben sie, 2-2. Haben die eigentlich auf 2-2 das Spiel gesehen. Ne? Ja. Also dass das nicht gegebene Tor doch ein Tor gewesen wäre. Aber was willst du machen? Du kannst, und es bringt auch nichts im Nachhinein, jetzt das anzumahnen, dass du vollkommen recht, das gefällt mir auch nicht so wirklich gut. Ich frage mich nur, ja, wie was macht ist es halt eigentlich nicht richtig, weil wenn du nix sagst und eigentlich immer nur das alles hinnimmst, dann bist du auch nicht so im Fokus und dann ist der Schiedsrichter, der dann das nächste Mal pfeift, auch nicht so im Fokus. Das heißt, der ist nicht so unter Druck. Das heißt, du versuchst psychologisch auch allein dadurch, dass du jetzt halt das anmahnst, für die nächsten Spiele Druck aufzubauen, damit solche strittigen Aktionen wahrscheinlich eher für dich entschieden werden. Richtig ist das alles nicht. Mir wäre es am liebsten, die würden alle die Klappe halten und wenn, dann wird es objektive Kriterien geben, die sagen halt, okay, das war scheiße, Schiedsrichter, jetzt spielst du mal eine Woche zweite Liga oder so. Keine Ahnung. Ja, es gibt ja auch so Schiedsrichter, die dauerhaft Kacke pfeifen. Aber so ein Gagelmann, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mir bleibt es auch nicht lange in Erinnerung, wer wann irgendeinen Mist für die Eintracht pfeift. Aber im Endeffekt ist der Gagelmann doch auch ein recht vernünftiger Schiedsrichter. Das ist jetzt kacke gelaufen. Aber man muss auch positiv vorstreichen, das muss ich auch mal sagen. Die Eintracht hat sich wenigstens nicht aufgegeben nach dem 2-1. Das ist mal ein Punkt, das darf man nicht vergessen. Wir haben nach dem 2-1 wirklich noch versucht, obwohl da nur 6 Minuten zu spielen waren, haben wir versucht, das Ding nochmal rumzureißen. Und gut, okay, in der 88. Minute wurde uns das Tor nicht gegeben. Aber selbst danach haben wir nochmal eine Chance gehabt. Ja. Das da nicht reingegangen ist, weil die halt Stuttgart, der mittlerweile ein Torwart drin haben, von dem dessen Entwicklung ich so nicht abgesehen hätte, dass der Ulreich wirklich ein guter Torwart mittlerweile ist. Ja. Da so sieht's halt mittlerweile aus. Ja, da war eine Katze auf der Linie, grandios. Aber ich find's geil und das muss man auch mal sagen, auch wenn es scheiße gelaufen ist, die Eintracht hat sich nicht aufgegeben und hat durch Kampf ins Spiel gefunden und echt noch alles zum Ausgleich probiert. Und das ist aber eine gute Sache.
Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn ich die ganze letzte Zeit immer so ein bisschen dagegen argumentiert habe, ich meine, der Jesus war so ein Verfechter, wo er gesagt hat, naja, wir müssen auch mal lernen, uns einfach nur hinten reinzustellen und zu verteidigen und nicht immer nur nach vorne spielen. Da war ich ja immer derjenige, der gesagt hat, nix da, wir haben ein Spielsystem, das ziehen wir durch. Aber so langsam ja, wird mir halt auch irgendwie bewusst, dass wir einen Plan B brauchen. Ich meine, wir haben jetzt am Freitag wieder ein Spiel vor der Brust, wo unser Plan A mit Sicherheit nicht leicht wird. Ja. Es wird ein Spiel sein, wo wir gegen 10 Mann hinten drin spielen. Und das wird richtig, richtig schwer. Und ich bin mal gespannt, was sie sich da einfallen lassen, weil das Gladbach-Spiel hat gezeigt, da tun wir uns schwer auf unsere herkömmliche Art und Weise. Ich meine, man kann jetzt auch sagen, Fürth wird nicht so gut verteidigen wie Gladbach. Ansonsten hätten sie nicht so viele Tore hinten schon drin gehabt. Aber ja, das wird ein richtig hartes Ding. Und da könnte es eventuell sein, dass wir mal einen Plan B brauchen. Hm. Und irgendeinen Plan B brauchen wir.
Ja, das definitiv.
Na ja, gut, haben wir eigentlich schon das Stuttgart-Spiel abgehakt, kommen wir gleich zum nächsten Spiel, wie du jetzt ja gut die Einleitung gefunden hast, oder? Gibt's noch was zum Stuttgart-Spiel zu sagen?
Eigentlich nicht.
Nee. Ja, aber du, Alex, du hast vollkommen recht, gegen Fürth ist es halt so eine Situation, da weißt du eigentlich, dass die mit Mann und Maus hinten drin stehen werden und gefährlich ihre Konter ausfahren. Ja, das ist ja genau die Sache. Die haben ja auch schnelle Spieler mit Edgar Pripp zum Beispiel, ja, der auch jetzt beim letzten Spiel gegen Werder Bremen gut gespielt hat. Dann gibt's noch massig andere Spieler, die schon über die nötige Qualität verfügen und um uns gefährlich zu sein, um uns mal weh zu tun bei einer Konteraktion. Aber dass wir unser Spiel halt dementsprechend aufziehen, wie es jetzt gegen Stuttgart war, das war ja wirklich ein Unterschied zu Gladbach, die wirklich auch hinten drin standen. Stuttgart stand einfach einiger Mann, aber die haben das Spiel auch offen gemacht. Also es gab Möglichkeiten, es hätten vielleicht noch Möglichkeiten gegeben, noch besser zu spielen. Wir haben sie nicht ausgenutzt, whatever. Aber gegen Fürth wird es ein echtes Spiel, wo du sagen musst, da kann es wirklich sein, dass du einfach mal die Bälle reinschmeißt, also und auch hohe Flanken und dann der Vollstrecker dann da stehen muss, der das 1-0 einfach mal einlocht. Dann wird das Spiel offener. Aber ich denke auch, das wird ein Geduldsding.
Auf jeden Fall. Aber das sind jetzt auch Punkte. Also da wir kommen jetzt so langsam mal wieder so ein bisschen in die Normalität rein.
Richtig.
Gegen Fürth sind jetzt die Punkte, die müssen wir holen. Danach kommen, was kommt denn dann? Schalke, Bayern?
Ja, das sind dann
das werden zwei richtig scharfe Spiele. Schalke ist obergeil drauf. Also die habe ich dieses Jahr komplett unterschätzt. Die legen eine richtig gute Saison bis hierhin hin. Gut, Bayern, ganz klar, da müssen wir schon einen Sahnetag erwischen. Die sind auch gut drauf.
Zwischen Schalke und Bayern kommt aber noch Augsburg.
Ja, aber
und Augsburg, Fürth und Düsseldorf sind einfach die Spiele, die extrem schwer werden, weil es alles defensive Mannschaften sein werden. Aber das sind die, gegen die wir punkten müssen. Das sind die unten drin stehen.
Das sind die allerwichtigsten Punkte. Vollkommen richtig, Alex. Weil das, was jetzt war, ist alles gut. Aber es geht hier gegen den Abstieg. Das ist ganz klar. Und kann mir irgendjemand was anderes erzählen, es wird nie um den Abstieg, bla bla bla. Wir müssen jetzt erstmal 40 Punkte holen und das ist das Allerwichtigste. Und gegen Fürth musst du gerade zu Hause musst du 3 Punkte holen. Da gibt's kein Wenn und Aber. Genau. Und dann kannst du auch gegen Schalke probieren, schön mitzuspielen, und wenn es nicht klappt, kriegst du 3-0 einen auf den Sack, ist egal. Aber dann musst du auch wieder gegen Augsburg, musst du dann wieder 3 Punkte holen, auch wieder zu Hause, und dann kannst du wieder einen auf den Sack bekommen gegen die Bayern, kannst versuchen, dein Spiel durchzuziehen, dass du dann eine positive Überraschung vielleicht noch kreierst, das ist gut, aber das sind alles Zusätze. Was wirklich wichtig sind, ist der Sieg gegen Fürth und genauso auch ein Sieg gegen Augsburg und dann zumindest mal ein Unentschieden gegen Düsseldorf, und dann bist du auch gut in der Tabelle dabei. Stell dir mal vor, wir haben jetzt 19 Punkte, wir haben dann 22 nach Fürth, dann hätten wir 25 nach Augsburg, und wenn dann vielleicht noch ein Punkt gegen Düsseldorf rauskommt, haben wir 26 Punkte, und ich weiß jetzt nicht, was die nächsten Spieler sind, aber 26 Punkte in der Hinrunde ist auf jeden Fall eine feine Angelegenheit und distanziert uns von den Plätzen ganz unten. Aber genau das sind die Dinge, gegen die wir spielerisch wahrscheinlich gar nicht ankommen werden und ja andere Maßnahmen nutzen müssen.
Also absolut, absolut richtig. Auch wenn die Tabellensituation im Moment was anderes sagt und auch wenn das viele andere Leute anders sehen wollen, Augsburg, Fürth und Düsseldorf sind unsere direkte Konkurrenz. Unsere direkte Konkurrenz ist nicht Schalke, Bayern und Dortmund. Auch wenn es momentan den Anschein erwirkt. Die Spiele gegen Schalke und Bayern, das sind Sahnepunkte, die man gerne mitnehmen kann. Auch alles, was wir bis jetzt geholt haben, sind alles die Sahnepunkte. Es geht jetzt gegen unsere Konkurrenz und da müssen die Punkte reingefahren werden. Und das muss uns einfach klar sein. Und wenn die Mentalität nicht in der Mannschaft drin ist, dann bringt das ganze Gebabbel mit, wir ändern unser Ziel, bla bla bla, bringt einfach nichts.
Nö,
das wären jetzt die schwierigen Wochen. Ich meine, ist im Moment eh beschissenes Wetter, freitagsabends spielen, kein Mensch Bock drauf, es wird saukalt. Die November-Dezember-Spiele sind immer beschissen, aber da müssen wir jetzt noch ein paar Punkte holen. Und wir haben jetzt so viel Vorarbeit geleistet und da dürfen wir jetzt einfach nicht nachlassen.
Genau, das ist es. Und aber jetzt mal, wir haben es jetzt am Sonntag gesehen. Ich habe auch schon angedeutet, wir brauchen einen Brecher. Jetzt mal ganz ehrlich, der Ocean.
Ja.
Das geht auch gar nicht.
Nee. Eigentlich geht's nicht mehr. Irgendwas muss kommen. Also weder Ocean noch Hoffer, wir haben keinen Sturm, Punkt. Jetzt wird wahrscheinlich hier der Quotenspanier wieder kommen und sagen, das ist moderner Fußball, man spielt mit keinem Stürmer mehr, lalalilalala. Vielleicht in Spanien, in Deutschland nicht. Wir brauchen einen Stürmer.
Ja, definitiv.
Ich meine, Matt Moore hat sich in der letzten Zeit, als er aushilfsweise gestürmt hat oder auch in der zweiten Halbzeit gegen Stuttgart reinkommt, hat er sich gut gemacht. Fand ich, war eine ordentliche Leistung, auch
gegen Hannover. Matt Moore ist auch nur auf dem Papier ein Stürmer.
Genau, das ist der Punkt. Eigentlich bräuchte es auch, wie gesagt, einen Brecher. Matt Moore ist ja auch ein technischer, athletischer Spieler, der aber nicht über diese Statur verfügt wie ein Ocean. Und ganz ehrlich, warum sitzt denn eigentlich nicht diese Dorsko Maha endlich mal auf der Bank?
Also ich würde jetzt gerne mal einen anderen Namen in den Raum werfen, und das ist Rob Friend.
Ja, ja.
Also ich raff's nicht, der hat keine Ahnung, ob der im Fee seine Frau gebumst hat, der muss irgendwas gemacht haben. Wenn du dir das Training anguckst, der bringt mal, also was ich mit meinem bloßen Auge erkennen kann, der bringt seine Leistung da. Der ist vor allen Dingen auch immer jemand, der einzelne Gruppen anführt. Also der scheint da auf dem Platz tatsächlich in der Rangordnung nicht der abgeschriebene Spieler zu sein. Der ist immer derjenige, der spielt zwar in der B-Mannschaft, aber der ist derjenige, der andere Leute auch dirigiert und der auch viel mit sich einbringt. Und deswegen kann ich nicht verstehen, dass der so konsequent außen vor gelassen wird. Und der ist allein von seiner Statur her schon mal eine Erscheinung vorne drin. Hm. Und guck mal, also die Spiele, die er gemacht hat, er hat immer irgendein Ding gemacht. Der ist kopfballstark. Ich weiß es nicht, warum er den so konsequent rausnehmen kann. Ich raff's nicht.
Ja, also muss ich dir vollkommen zustimmen. Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig. Wir haben ja gesehen, Alex, wir waren ja am Donnerstag beim Training, dass Rob Friend aber dann zum Teil schon einzeln trainiert hat. Ne? Also der hat schon Sondertraining dann bekommen, der hat teilweise mit der Mannschaft trainiert, am Ende wurde allein vom Moppel Petz dann mit Schüssen gefüttert, keine Ahnung, was die da gemacht haben, als die anderen 11 gegen 11 gespielt haben. Also er ist schon außen vor, aber welche Gründe das genau hat, ob das halt so nach dem Motto ist, wir wollen nicht, dass er sich verletzt, damit dann könnten wir den im Winter nicht verkaufen, vielleicht hängt das damit zusammen. Ja, aber, keine Ahnung.
Sind wir mal ehrlich, verkauft kriegst du ihn doch so oder so nicht.
Nein, also, ich weiß auch
das
nicht.
Das sagt ja mittlerweile sein Berater schon, ne? Der hat ja gestern oder so auch ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, naja, wir würden am liebsten schon woanders hin, weil er jetzt auch im Gespräch ist, bei der U23 auszuhelfen, ja. Was ich übrigens gut finde, weil die können jeden Punkt gebrauchen. Aber das ist ein anderes Thema. Da wird er ja jetzt in die U23 gesteckt und da sagt sein Berater natürlich, klar, sicher wäre uns ein Transfer am liebsten, aber der hat Vertrag bis 2014 und der ist nicht schlecht dotiert und mit dem Vertrag wird es schwierig sein, ihn irgendwo unterzubringen.
Ja.
Und ich verstehe halt nicht, warum er konsequent außen vor gelassen wird. Das raff ich nicht. Also es ist oft bei Spielern so, dass im Nachhinein erst viel Dinge rauskommen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, mir hat damals auch die Nummer mit Amanatidis nicht gepasst, aber das sind halt auch so Sachen, ist ein schwieriger Charakter, weiß man. Egekas musste unbedingt gehen, obwohl er 21 Tore geschossen hat. Kann man im Nachhinein betrachtet verstehen, weil es ein Stinkstiefel war, der nicht in die Mannschaft gepasst hat.
Das ist das eine, aber es war natürlich auch für gerade bei Egekas damals noch ein Moment, um da nochmal auch Geld mitzunehmen.
Erstens, und zweitens war es auch noch die Tatsache, dass man nicht vergessen darf, dass es ein neues Gesicht der Mannschaft gegeben werden sollte. Und mit dem Gesicht des Abstiegs, gerade wie Gekas, der in der Rückrunde keinen Apfelbaum mehr getroffen hat, war das halt auch nicht gerade förderlich. Ich fand, das war dann schon okay.
Also ja, mit dem Stinkstiefel war sicherlich ein Punkt davon, aber es war nicht aus meiner Sicht nicht der einzige
Ausschlag. Ja, dann anderes Beispiel, Zavellas, ne, der arrogante Kaugummikauer. Aber da passt halt auch das Spielsystem und so nicht. Ja. Aber ich kann halt, also beim Friend verstehe ich es halt echt nicht. Das ist meiner Meinung nach, was ich bis jetzt mitbekommen habe, echt ein angenehmer Charakter. Der ist nicht unbeliebt in der Mannschaft, der engagiert sich im Training. Und ich weiß nicht, letzte Woche im Training war es, ne, da hatten sie auch auf beiden Seiten, also auf der einen Seite vom Platz hat die, ich nenne es jetzt mal A-Mannschaft gespielt, auf der anderen Seite die B-Mannschaft und sollten halt Angriffsformationen geübt werden und vorne bei der A-Mannschaft im Sturm waren Ocean, Meyer und Matmur und bei der B-Mannschaft waren es hier Dosh Kuemaha und Rob Friend. Wir haben am Anfang nur die A-Mannschaft uns angeguckt und sind nachher rübergegangen und gesagt, ja, lass mal gucken, was bei der B-Mannschaft los ist. Da habe ich die deutlich schöneren Tore gesehen. Da ist ein Ding nach dem anderen reingeknallt und bei den anderen, ja, die gingen halt drüber, drunter, nebendran, gar nicht getroffen. Ich weiß es nicht. Also mein Eindruck war letzte Woche ein anderer, dass sowohl ein Dorsch als auch ein Rob Friend engagierter sind wie etablierte Stürmer wie ein Ocean und auch der Meier in dem Fall.
Ja, wobei das Training gerade für die erste Mannschaft kann man nicht unbedingt immer bewerten, aber du hast vollkommen recht. Auch so ein, wie ich auch schon vorhin eben sagt, so ein Kurmar dürfte vielleicht auch mal seine Chance bekommen. Der ist ja noch nicht mal auf der Bank. Und seien wir mal ehrlich, wenn ich sehe, was da teilweise noch auf der Bank bei uns rumleuchten, Hoffer ist jetzt halt auch nicht der Brechertyp. Ja, und da könntest du doch mal einen Kurmar mal reinsetzen und gar
vor allen Dingen in Hoffer passt halt überhaupt nicht ins System.
Nein,
den Hoffer zu bringen, musst du das komplette System umstellen. Deswegen verstehe ich auch gar nicht, warum er als Option mitkommt. Wenn jetzt ein Spiel kommt und der Ocean verletzt sich, dann ist doch die erste Auswechslung, die vollzogen wird, ein Matmur vorne rein. Ja. Wofür nimmt er den Hoffer gerade mit? Dass wir drei Stürmer haben?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, der ist halt so dabei, aber es macht im Endeffekt vom Spielsystem macht's keinen Sinn, auch wenn er jetzt schon mal getroffen hat, was alle Ehren wert ist. Aber
ich finde ihn auch nicht schlecht. Ja. Also ich bin eigentlich ein Freund von ihm, ich mag auch sein Spiel, aber es ist halt ein typischer Spieler, der in einem System spielt mit zwei Spitzen. Der ist keine alleinige Spitze, das geht nicht. Ja. Ist also halt auch 1,60 Meter. Was will er da vorne?
Und so viel Zeit hat halt die Eintracht jetzt auch nicht, sich noch darauf vorzubereiten. Okay, wir haben heute Dienstag, ja, die müssen eigentlich bis Freitag ein Mittel gefunden haben, ja. Und das ist halt, ich weiß nicht, wie es jetzt die letzten Tage im Training war, aber man muss sich was überlegen, dass man so ein, dieses Abwehrbollwerk, was zu erwarten ist, einfach knacken kann. Das wird sehr schwer. Und leichter wird's auch nicht, da jetzt ja auch in der Defensive jemand ausgefallen ist, ne?
Ja, mit Zambrano fehlt halt jemand, der halt auch mal, ich sag mal, die einzige Sau bei uns in der Mannschaft.
Ja, also Zambrano ist für mich halt ein Typ, ich habe ja da auch schon auf okfrankfurt.com was geschrieben. Ich muss halt sagen, für mich ist Zambrano so eine Figur, da weiß ich nicht, was ich von halten soll. Weil oft ist es auch im Spiel so, dass er sehr, sehr schauspielerisch wirkt. Also da sind auch Aktionen dabei, da lässt er sich dann selbst ganz gern mal fallen. Da sind so Dinge dabei, das gefällt mir nicht so wirklich gut. Er ist wesentlich technisch beschlagener als ein Franz, der irgendwie auch ein ähnlicher Spielertyp war, der auch viel provoziert hat und so weiter. Der ist natürlich wesentlich technisch versierter, aber Zambrano, mit dem habe ich mich auch nicht so wirklich angefreundet. Aber egal wie es ist, bekloppt ist es auf jeden Fall, dass er jetzt halt fehlt, weil sonst sieht's jetzt eigentlich ein bisschen düster aus, weil Demidov hat sich die letzten Spiele halt auch nicht wirklich angeschmiegt, ne?
Nee, nicht also was so Zambrano angeht, der ist halt auch jetzt gerade erst reingekommen, ne? Also der fängt gerade an, mit Andersen zusammen ein gutes Team abzugeben. Was du genau gesagt hast, ja, der Schauspielerei, gebe ich dir recht, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass mein Gedankengang, als er auf dem Boden saß und sich den Fuß gehalten hat, war, Alter, jetzt hat er schon die gelbe Karte einstecken, hat Angst vor der gelb-roten, schindet jetzt hier ein bisschen Zeit, anstatt die Mannschaft zu unterstützen, weiter nach vorne zu spielen. Was soll die Nummer denn jetzt? Da habe ich mich in dem Moment eigentlich ein bisschen über ihn aufgeregt. Natürlich hat mir das leid getan, als ich am nächsten Tag dann gehört habe, dass sich ein Zeh gebrochen hat und mit gebrochenem Zeh bis dahin gespielt hat. Ist mit Sicherheit kein angenehmes Gefühl. Von daher nehme ich all meine schlimmen Gedanken zurück. Aber da gebe ich dir recht. Also manchmal übertreibt er. Aber ja, also das ist halt auch so die Geister, die ich rief. Weißt du, auf der einen Seite sind wir viel zu lieb und haben dann so die Inuis der Welt bei uns in der Mannschaft. Und dann haben wir einen, der mal ein bisschen dazwischen geht und da ist es uns auch nicht recht.
Ja, dazwischen gehen ist die eine Sache, aber mir ging es halt wirklich, eigentlich geht es mir auch wirklich nur um Schauspielerische. Also es hört sich blöd an, aber es ist halt so, dass er sich wesentlich zu oft fallen lässt oder also auch in Zweikampfduellen, wo er dann merkt, okay, der kommt vielleicht nicht mehr mit. Da wird halt natürlich, aber er weiß mittlerweile auch, wie es geht. Das ist okay, aber es ist halt kein schönes Spiel, was er halt betreibt. Das ist nicht dieser straighte Innenverteidiger, wo du sagst, okay, der haut dann dazwischen und dann meint er es auch so. Weißt du, das sind dann so Sachen, so Vertuschungsaktionen und so Quatsch, ja. Und ja, das gefällt mir halt nicht so. Aber gut, ich meine, was willst du machen? Aber er ist halt auch ein Drecksack. Aber wie du richtig gesagt hast, man kann uns auch selten recht machen. Manchmal sagt man, so überhaupt kein Drecksack dabei, dann ist es nicht recht. Jetzt ist einer dabei, dann ist es auch nicht recht. Also du hast schon recht. Muss jetzt erstmal nehmen, wie es ist. Ärgerlich ist auf jeden Fall, dass er ausfällt, weil ich weiß halt nicht, ob Demidov ein gleichwertiger Ersatz wäre. Ich würde ja sagen, wenn wir wirklich mal ein bisschen gewagt sein, nur sollten wir es lieber mal mit dem Kempf probieren, weil der macht im Training einen richtig guten Eindruck und ist für seine 17 Jahre ein Baum vom Typ.
Also ich gehe mal davon aus, dass der Kempf früher oder später jetzt auch seinen ersten Einsatz bekommt. Ich weiß nicht, ist der Butcher wieder fit? Im letzten Training hat er wieder voll mittrainiert, ne?
Ich glaube schon, ja. Aber so langsam ist, du hast recht, ja.
So, ja, also Zambrano ist jetzt definitiv mal 4 Wochen weg. Wenn es schlecht läuft, sogar 6 Wochen. Da braucht jetzt nur irgendwie einer noch eine Grippe zu bekommen und dann sitzt der Kempf auf der Bank.
Ja.
Ja, ist davon auszugehen, dass das jetzt dann doch schneller geht, als er sich es vielleicht auch erwartet hätte.
Er spielt ja auch immer in den Testspielen. Also ich meine, ich will das jetzt nicht überbewerten, die Testspiele, aber er ist immer auch als Innenverteidiger dabei, spielt immer. Er hat schon einen ganz klaren Kontakt zur ersten Mannschaft. Er und Stindera sind ja auch immer beim Training dabei. Und wenn du ihn siehst, ist er schon ein ganz schöner Typ, ja. Und er scheint auch die nötige technische Fähigkeit mitzunehmen. Was war das eben? Naja. Er scheint auch das nötige technische Know-how zu haben, dass es wahrscheinlich auf dem Platz funktioniert. Also für mich wäre er vielleicht sogar eher eine Alternative als ein Demidov, wobei ich will den Demidov jetzt nicht schlecht reden. Der hat jetzt auch ein paar Spiele gemacht, auch gegen Gladbach. Da konnte er auch nichts dafür, dass wir nicht so gut ausgesehen haben. Da war sogar eher der Bessere. Oh Gott, schweres Deutsch und anders nicht so der Richtige. Was soll man machen? Aber es ist halt jetzt blöd, dass die Mannschaft sich wieder unnötigerweise umstellen muss.
Ja. Ja gut, aber das sind Situationen, die passieren natürlich jetzt erstmal im Fußball. Das ist natürlich blöd, dass das jetzt für so eine lange Zeit ist, aber absehbar ist es ja, dass der ein oder andere mal ausfällt. Gerade in der Abwehr sollte es ja eigentlich eher noch wahrscheinlich sein, da hast du ja auch eher mal die dann vielleicht mit einer Karte mal ein paar Tage irgendwo sitzen bleiben müssen.
Ist auch Zambrano kurz davor. War jetzt die vierte am Wochenende?
Ja, ja, das ist das nächste Pech. Dann kommt er vielleicht nach 8 Wochen wieder und dann kassiert er die nächste Gelbe und dann fehlt er gleich wieder. Also
Guter Punkt, genau. Ja, weil er ist ja auch einer, der andauernd, auch der steht ja auch latent immer vor der roten Karte. Also es ist ja bei jedem Spiel so, dass er eigentlich kurz vor Rot steht. Ja,
ja, aber bislang hat er sie noch nicht gesehen.
Nee, wir sind also mit den Verletzten sind wir bis jetzt auch echt gut dabei.
Ja.
Da hatten wir schon deutlich schlimmere Jahre. Was hatten wir bis jetzt an Verletzten? Schwegler jetzt zum zweiten Mal, einmal der große Cut. Ocean war mal verletzt. Mhm. Jetzt ist Zambrano mal verletzt. Mhm. Das war's schon.
Ja, nee, das ist, also momentan ist es echt okay, da hast du vollkommen recht. Man kann nichts sagen. Und wir haben ja auch dementsprechend eigentlich eingekauft, dass wir das, ja, wenn es nicht gerade im Sturm ist, wobei gerade selbst der Sturm ja auch so krankt, aber dass es uns nicht ganz so wehtut. Ne? Wir sind ja auf den anderen Positionen auch eigentlich ganz akzeptabel besetzt. Ja, in der Innenverteidigung muss ich halt mal sehen, dass Demidov, wenn er jetzt spielt, ich denke, er wird auf jeden Fall die erste Option sein. Das war ja in den letzten Spielen auch so, dass er versucht, sich gut in die Mannschaft zu integrieren. Er hat auch jetzt, ehrlich gesagt, eine relativ leichte Chance, weil gegen Fürth wird es definitiv nicht so schnell wie gegen andere Mannschaften. Wir haben auch schon mal die Schnelligkeit von Demidov kritisiert. Gegen Fürth wird das Spiel wahrscheinlich ganz so schnell wie gegen Schalke, wo es wahrscheinlich heftiger wird für ihn.
Und vor allen Dingen auch Andersen kann wieder auf seiner angestammten Position spielen. Ne? Also das kommt ja auch nochmal mit hinzu. Das könnte es auch wieder ein bisschen stabilisieren. Also da mache ich mir jetzt nicht so die Gedanken drum. Demidov ist mit Sicherheit auch besser wie im DFB-Pokalspiel gegen Aue mittlerweile. Der hatte ja auch damals ein bisschen Trainingsrückstand, kam direkt rüber, kannte die Mannschaft nicht, kannte das Land nicht. Da hoffe ich jetzt einfach, dass er einen Schritt weiter ist in den letzten, sind ja mittlerweile auch fast 3 Monate her.
Genau.
Und dann wird es schon. Also da mache ich mir wenig Sorgen. Sorgen mache ich mir um den Sturm. Und über das Rezept, was wir finden wollen, um die Abwehrmauer zu durchbrechen, weil das wird schwierig werden. Und ansonsten, also was halt ganz klare Forderung ist, Ocean, entweder muss jetzt was kommen oder die Schonzeit ist vorbei.
Ja.
Also jetzt ist halt echt das letzte Spiel, was ich mir von ihm angucke, ohne über ihn zu meckern. Aber wenn in dem Spiel keine Tore kommen oder nicht mindestens mal 3, 4 Chancen da sind, die er hat, es ist ja nicht so, dass er Chancen vergibt. Der kommt ja überhaupt nicht dazu.
Ja, ja, wobei, wenn du sagst, es ist richtig, dann mangelt es vielleicht auch so ein bisschen an der Chancenentwicklung, was ja gerade in der ersten Halbzeit auch krass der Fall war. Also ich meine, in der ersten Halbzeit kamen ja zum Beispiel auch gar keine Chancen. Daran hängt es auch wieder an Inouye, der dafür verantwortlich ist. Dass,
aber unser Spiel kommt doch komplett über die Außen. Warum werden denn andere Leute vom Aigner bedient? Warum gibt der Inouye denn Vorlagen, die in Meier verwandelt? Ja. Wo ist er denn da?
Ja,
das steht da einfach verkehrt.
Ocean ist halt definitiv, der macht seine Arbeit da ganz ordentlich, da kann man ja nichts sagen, aber er ist zu torungefährlich. Und das muss er jetzt unter Beweis stellen. Und
er ist kein Abwehrspieler, da kann man jetzt 100-mal sagen, gutes Defensivverhalten, blablabla, Stürmer, fertig. Ja, wenn er noch gut mit nach hinten arbeitet, ist okay, aber ich kann einen Stürmer nicht daran messen, dass er jetzt in 10 Spielen ein Tor geschossen hat und sagen, der macht aber gute Defensivarbeit. Dann soll er ihn hinten in die Innenverteidigung stellen.
Ja, klar. Aber wie
vielleicht kann er ja auf der 6 spielen. Entschuldigung.
Ja,
Su hat auch mal hinten links gespielt.
Es gehört aber auch teilweise zum System von Fee dazu, dass die ganzen Spieler auch defensiv halt mitwirken. Ne? Und das macht er halt ordentlich, wie gesagt. Aber ihm fehlt die Torgefahr.
Tore und Chancen. Wenn ja wenigstens mal 5 Chancen im Spiel da sind.
Ja, wir haben es ja jetzt verstanden. Ich weiß es. Aber die Sache ist halt, und das muss
und
man
dann nimmst du trotzdem nochmal in Verteidigung.
Nein, ich nehme nicht unter, aber man kann ja auch nicht nur alles sagen, er schießt keine Tore, er ist ja präsent. Es gibt Leute wie Gekas, die nie präsent waren, die auch
definitiv. Aber der hat Tore geschossen.
Nein, aber der hat keine Tore am Ende mehr geschossen. Wegen ihm sind wir abgestiegen, das können wir auch ganz klar so sagen. Gekas war einer der wichtigsten Faktoren, warum wir überhaupt den Gang in die zweite Liga antreten mussten. Weil wir wie die Idioten uns auf ihn verlassen haben, was der größte Fehler war, nur weil es in der Hinrunde gut läuft. Deswegen ist das Konzept ja jetzt zum Glück ein ganz anderes, weil es auf vielen Schultern verteilt ist. Aber trotzdem, und da stimme ich ja der Alex vollkommen zu, er ist zu torungefährlich, deswegen habe ich es ja eben überhaupt auch angesprochen. Jetzt hat er wahrscheinlich seine letzte Chance, das ist der gegen Fürth, ist auch sein ehemaliger Arbeitgeber, vielleicht ist ja die Motivation noch einen Tick größer, darauf hoffe ich, aber wenn es halt nicht klappt, dann muss man sich nach Alternativen umsehen. Ich denke, ich bin mir fast sicher, dass ein Hübner diese Alternativensuche jetzt auch schon auf dem Transfermarkt betreibt, aber trotzdem musst du auch im Team danach suchen. Und wir haben Stürmer, die wir bezahlen genug Stürmer. Und dann müssen diese Stürmer, die wir auch wenigstens bezahlen, sich irgendwann mal auf dem Platz zeigen.
Ja, gebe ich dir zu 100% recht.
Ja, und ich würde trotzdem gerne mal wissen, was hier de causa Rob Frent, was da der Grund ist.
Ich glaube, wir werden es nie erfahren.
Ich werde mal Fees Frau anrufen, ob sie was mit ihm hatte.
Du hast die Nummer von Fees Frau?
Die krieg ich. Ich habe gehört, ich muss im Bad Homburger Stadtwald spazieren gehen.
Ah. Ich verstehe. Das mit Fees Frau hat mich jetzt gerade völlig rausgebracht.
Du stehst aufs Fees Frau?
Nee, so. Um Gottes Willen. Ich vergiss es einfach. ja, was tippt er denn gegen Dingens hier führt? Alex fängt an, die hat so schön geschnauft.
Ja, weil es so schwer ist.
Ja. Also irgendwie war das letzte Woche mit dem Tippen alles einfacher. Da waren wir noch optimistisch gestimmt.
Ja, aber da habe ich halt auch daneben gelegen.
Wie wir alle.
Keiner richtig getippt. Hat keiner auf Dings? Marvin, hattest du nicht auf wir verlieren getippt?
Unentschieden. Nee, unentschieden. Ja. Ich war schon skeptisch, aber auf Niederlage habe ich jetzt noch nicht so skeptisch bin ich selten, außer wenn wir jetzt dann mal gegen die Bayern oder so spielen. Dann könnte auch eine Niederlage mein Tipp sein. Aber dann das schauen wir erstmal.
Ja, genau. Alex, ich war der Einzige, der also gesagt hat, wir gewinnen zu 0.
Ich tippe mal auf Sieg, weil ich überhaupt keinen Bock habe, gegen Fürth zu verlieren. Es wird nicht hoch ausfallen, ja, wobei, also es gibt zwei Optionen. Entweder wird es ein dreckiges 1-0 oder wir hauen die mal mit 5-0 aus dem Stadion raus.
5-0. Also,
und dann also, lege ich mich mal fest auf ein 5-0.
Ja, okay.
Ich nehme den ersten Tipp von der Alex und zwar ein dreckiges 1-0. Ich könnte mir auch ein 2-0 vorstellen, was wir durch den Konter dann vollenden, wo es dann nochmal richtig rund geht am Ende. Es wird aber ein langes Gezittere, es wird ein Kackspiel. Und aber wir müssen die 3 Punkte holen. Ich sage euch mal eins, und das habe ich auch vorhin schon mal gesagt, versucht auch mal, oder ich meine, ihr könnt ja, ihr seid ja nicht die Spieler, ja, aber die müssen auch mal versuchen, mal was zu provozieren. Und es muss jetzt endlich mal auch, wenn du siehst, dass spielerisch nichts geht, wenn wir so eng gestaffelt sind, dann musst du halt auch mal in Matmur versuchen, einen gefährlichen Strafraum einzudringen und dann einfach mal, ja, intelligent im Strafraum rumwuseln. Vielleicht passiert da mal was, um so zu sagen. Wir sind nicht dazu da, in der ersten Liga jetzt nur schön zu spielen. Wir sind auch dazu da, Punkte zu machen und so schnell wie möglich Klassenerhalt zu schaffen. Und da sind auch mal alle Mittel und Wege recht. Für mich ist es so, das ist kein Moralapostel-Fußballspiel, sondern da geht's auch um Punkte, da geht's um viel Geld, da geht's auch darum, dass die Fans zufrieden sind und ich will am Freitag zufrieden ins Wochenende gehen. Punkt.
Ich bleibe weiterhin optimistisch und sage, die Mannschaft hat so diesen Modus, dass sie sagen, jetzt erst recht. Und das mit dem Schönspielen können wir ja dann doch und irgendeiner schießt dann noch immer Tore, deswegen sage ich 3-1.
Ich finde alle Tipps geil.
Genau, und ich könnte mir vorstellen, wenn die Eintracht gewinnt, dann sagst du am Ende wieder, da brennt das Stadion. Erkläre uns diesen Satz bitte.
Naja, also es war so, hat ja jetzt eigentlich schon fast jeder mitbekommen. Gut, Sky, was waren das, Mitarbeiter, ne, da waren 3-4 Leute, kamen auf uns zu, ne, Alex, und wir wollten dann erst von uns was wissen und dann, weil wir ganz professionelle Fotos gemacht haben, ja, Alex und ich, die Alex hatte wirklich, übrigens wirklich gute Fotos gemacht, während meine wirklich eigentlich nur sie ziemlich schlecht aussahen, haben aber mich dann fotografiert, wie ich dann hin und her schwenke mit dem iPhone und ich habe eigentlich gedacht, das ist jetzt erstmal so ganz ungefährlich und plötzlich haben sie mich in ein Gespräch verwickelt. Ich glaube, wir haben fast 10 Minuten oder so gesprochen, Alex, oder?
Ja, länger, also das war schon ewig.
Und das Einzige, was von dem ganzen Gespräch übrig blieb, weil ich anscheinend zu rational meine Ideen oder meine Ansichten vertreten habe, das Einzige, wo ich richtig emotional war oder wo ich wirklich halt eine Gefühlsäußerung großartig geäußert habe, war, da brennt das Stadion auf die Frage hin, ob wir jetzt, was passiert, wenn wir wirklich in den internationalen Bereich kommen. Da habe ich gesagt, also wenn das wirklich der Fall ist, dann brennt natürlich hier die Hütte. So, und das war natürlich von 10 Minuten Gespräch, wo ich eigentlich gedacht habe, oh ja, war gar nicht so schlecht, war das die einzige Sekunde, die wirklich ausgestrahlt wurde. Auch noch in ein bisschen anderen Kontext, zum Glück nicht in so einem Hooligan-Kontext, sondern ein Kind wurde gefragt, und wer wird Meister oder schafft es die Eintracht? Und dann sagt das Kind, ja, wir werden Meister. Und dann sagt der Marvin, ja, da brennt die Hütte. Eigentlich komplett falsch, wobei immerhin, wie gesagt, es war nicht komplett negativ. Aber gut, so ist die journalistische Freiheit. Ich denke, das können wir noch verkraften.
Ja, ich glaube auch. Also so läuft halt Fernsehen.
Ich habe ja in meinem Gespräch den Eintracht-Podcast noch erwähnt. Ich habe gesagt, dass wir ja schon seit über 2,5 Jahren dabei sind, die Eintracht begleitet und auch schon viele negativen Sachen erlebt haben und uns jetzt einfach ob des positiven Laufes freuen. Das wurde natürlich alles nicht mit einbezogen. Finde ich schon ein bisschen schade.
Ja, das sind zu positive Nachrichten. Das will man dann da nicht hören. Da passt, glaube ich, in diesem ganzen Kontext dann so eine kraftvolle Aussage wie da brennt das Stadion schon eher.
Ja.
Wobei es natürlich schade ist, wenn du denen da 10 Minuten geballtes Eintracht-Fachwissen entgegenwirfst und sie dann nur diese 3,5 Sekunden Satz da verwenden.
Ach naja, gut, das Gebabbel hören die wahrscheinlich auch öfter, da haben sie sich gedacht, bleiben wir mal prägnant und kurz, wer weiß. Aber ich war
fast ja, ich glaube, wir waren einfach nicht Erfolgsfan genug. Das fing beim Anfang vom Gespräch fing das ja schon an, als sie so gemeint haben, beim Training ist man ja auch nicht so oft und wir dann so, nicht jeden Tag, aber so einmal die Woche. Und dann haben wir schon direkt so angeguckt, wie jede Woche? Und wir so, wir sind jede Woche Donnerstag hier.
Ja, genau.
Und das war dann schon so, okay, dann seid ihr jetzt doch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben.
Ja. Also ihr passt nicht so in dieses klassische Beuteschema von wegen, die Fans, die seit 3 Jahren nicht mehr da waren, kommen jetzt aufgrund der Siegesserie dann doch mal wieder.
Die wollten halt die pure Euphorie hören und das hast du gemerkt. Ja, ich meine, ich wurde dann auch nochmal kurz zu Aigner befragt, weil den hatten sie anscheinend im Special Feature für Sonntag. Da habe ich dann auch nur gesagt, hat mich gefreut. Ich habe halt wieder die ganze Geschichte erzählt, dass ich mich freut, dass der Hübner so früh an dem dran war und so weiter und so fort, weißt du. Das interessiert halt aber auch ehrlich gesagt keinen, ja. Die wollen halt nur hören, keiner Spieler, schalalala, Aigner, Weißt du, hätte ich das gesagt, wären Alex und ich hundertprozentig nochmal ausgestrahlt worden. Aber da ich zu lang meine Entscheidung zu rational begründet habe, interessiert das dann auch keiner.
Ja, das war ja der Moment, wo ich schon weg war und Fotos gemacht habe. Ich hätte reinspringen können und sagen können, der Aigner ist so toll, ich hoffe, der schenkt mir ein Kind.
Ja.
Das hätte gepasst.
Aber trotzdem ganz lustig, immer mal one second of fame, mehr oder weniger, hat ja gar keiner gesehen. Also, hätte mich nur gefreut, hätten sie das gleich in den Nachtbetrieb gestellt, irgendwie so bei Sky Sport News HD, nachts um 1 Uhr. So die komischen
Einladungen. So in der Endlosschleife, da brennt das Stadion.
Naja, ich kann es mittlerweile auch nicht mehr hören. Aber ich habe mir trotzdem wieder den Clip mal abgespeichert. Vielleicht kann man ja noch irgendwie so ein kleines Feature.
Ja, ich hol mal noch eine bessere Quali raus. Also das war ja jetzt nur auf die Schnelle, weil du ja noch unterwegs warst, vom Fernseher abgefilmt und dann kurz zurechtgeschnitten und ab dafür. Aber ich habe den noch auf Platte und den schneide ich mal zurecht.
Ja, aber es hätte ja.
Dann können wir den auch mal.
Aber es hätte ja im Endeffekt viel schlimmer sein können. Stell dir mal vor, die hätten da, wo ich denn die Bilder, die ich gemacht habe, gezeigt habe, hätten die ja irgendwas reinschneiden können, ganz schlecht, irgendwelche Pyro-Attacken oder so und hätten mich total als den Hooligan hingestellt und dann so, ja, und dann die Frage mir gestellt, so die künstliche Frage mir gestellt, und was ist, wenn es nicht läuft? Ja, dann brennt das Stadion. Dann wäre es ein ganz falscher Kontext gewesen. Ja. Also ich denke, können froh sein. Oder und dann hätten sie auch ja noch fragen können, und wer sind denn die ganzen bösen Buben, die das immer organisieren? Ja, Eintracht-Podcast hätten sie auch mal alles passieren können. Insofern sind wir froh, dass es anders gelaufen ist.
Aber das hätte eine ordentliche Anzahl von Klicks auf der Seite gegeben.
Ja, stimmt
wahrscheinlich. So, was lernen wir da draus? Wir brauchen einen Pressesprecher.
Ja.
Und bitte nicht hier so eine Blondschnalle. Die geht mir bei der Eintracht schon auf den Sack. Ach, ja, ich weiß, die ist hübsch, ne?
Nee, das habe ich jetzt nicht gesagt. Obwohl, dass du da immer so dagegen bist.
Ja, was krieg ich denn geboten? Ich krieg den dicken Knopf hingesetzt.
Naja, jetzt sei aber nicht so fies. Der hört bestimmt auch unseren Podcast und freut sich immer aufgrund deiner jungfräulichen Stimme.
Ja, dann habe ich jetzt ganz schön die Scheiße am Start.
Ja, ich glaube schon. Du solltest demnächst, wenn es ins Training geht, immer deine Stimme verstellen, damit es mal klar ist.
Und ich ziehe auf keinen Fall mehr irgendwelche Podcast-Shirts an.
Ja. Tut gut. Tut Not.
Das eh nicht, weil die habe ich ja eh verbrannt.
Ich wollte gerade sagen, die existieren ja gar nicht mehr.
Ja. Du bist wieder auf dem Pfad der Rechten.
Nee, auf dem Pfad der Rechten bin ich nicht.
Rechtlosen. Ist auch egal, vergessen wir das, bevor sie wieder abdriftet. Machen wir den Deckel zu hier, ja?
Ja, ja, genug von den blonden Fackeln und von den Rechtlosen.
Ja, bevor der nächste Mahnanwalt schon vor der Türe steht.
Freuen wir uns lieber auf Freitag, denn da brennt das Stadion.
Das Stadion.
Alter, jetzt habe ich was gesagt, krieg ich nie wieder los hier.
Nein, nie wieder. Nie wieder.
Du bist bei mir jetzt schon so im Telefon abgespeichert. Wenn du anrufst, dann heißt es hier, es ruft an, da brennt das Stadion.
Das sollte mal einer von euch einen Gangster-Rap draus machen.
Das kannst du doch als Klingelton hinterlegen.
Ja, dafür ist es zu kurz.
Ich rufe mal einen Stefan Raab an, der macht dann sowas ähnliches wie hier rum immer eine Flasche Bier oder so. Geht das?
Genau.
Oh, ich glaube, da könnten wir was hinkriegen. Gut, bevor hier noch irgendwas anderes brennt, machen wir den Deckel drauf. Es sind nur noch wenige Tage bis zum Freitag. Wir freuen uns alle. Wir hoffen auf nicht ganz so kalte Temperaturen und auf 3 Punkte. Und melden uns in der kommenden Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.